erinnere mich, dass er auf einem der früheren Kongresse uns berichtet hat über den Zusammenhang zwischen menschlichem Verhalten und der Aktivität des Zentralgestirns unseres Planetensystems, der Sonne. Aber er wird uns heute über ein völlig anderes Thema berichten, nämlich über Mystik und Liebe als Wurzeln der Lebensbejahung. Und ich glaube, wir sollten dieses Thema gerade unter dem speziellen Aspekt des Kongresses sehen, nämlich etwas Positives auszusagen. Ich darf Herrn Dr. Landscheid zu seinem Vortrag bitten.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor Ihnen steht nicht ein Geisteswissenschaftler, sondern ein Naturwissenschaftler. Und ein Naturwissenschaftler, der vom Kern seiner Seele her an den Strukturen der Natur interessiert ist. Und ich fasse Natur so weit, dass auch das, was man unter dem Begriff Mystik zusammenfasst, in diesen Rahmen einzuordnen ist. Aber nun zum Positiven, das angekündigt wurde. Das Positive ist eine Polarität, der eine andere polare Entität, das Negative, entgegensteht. Eins ist auf das andere angewiesen. Wenn es jemandem gelänge, das Negative aus der Welt zu denken, hätte das Positive keinen Bestand mehr, könnte nicht einmal mehr gedacht werden, denn es ist auf das Negative angewiesen. Nur vor dem Hintergrund des Negativen können wir das Positive überhaupt sehen. Und das gilt für alle Polaritätspaare, für das Negative, das Positive, die Ordnung, die Unordnung, für Logik und Nichtlogik und andere Polaritäten. Deshalb beginne ich meinen Vortrag mit einigen Feststellungen zum Negativen, damit sich das Positive hinterher umso besser von diesem Hintergrund abheben kann. Schon Marc Aurel hat gesagt, ich nenne die Verantwortungslosigkeit der Intellektuellen eine Pest, weit gefährlicher noch als die Verpestung der Luft, die wir atmen. Denken Sie zurück bis zu Marc Aurel. Diese Pest, die unausrottbar zu sein scheint, grassiert seit 2 Jahrzehnten mit existenzgefährdender Virulenz, weil dogmatisch vernagelte Mittelmaßintellektuelle über technische Mittel verfügen, die ihnen als Minderheit die Macht gibt, die wirkliche öffentliche Meinung durch ihre veröffentlichte Meinung zu unterdrücken. Dieser Applaus ist offensichtlich als etwas Positives einzuordnen. Louis Powells, der über das dritte Jahrtausend geschrieben hat, ist diesem Missstand vehement entgegengetreten. In seinem Buch Manifest eines Optimisten, das sehr lesenswert ist, mit dem Untertitel Eine Abrechnung mit pessimistischen Futurologen, Schwarzsehern, Untergangsphilosophen und anderen Totengräbern unserer Lebensfreude und Zukunftshoffnung, hat er es als Infamie der schreienden Knirpse des Negativen, nicht von mir, das ist nur ein Zitat, bezeichnet, Menschen davon überzeugen zu wollen, sie hätten Grund, unglücklich zu sein. So kommt es nicht von ungefähr, dass der materiell verwöhnte und durch ungeistige Lustbefriedigung ausgehöhlte Medienkonsument unserer Zeit in einem Sumpf von Angst, Verzagtheit und Negativität lebt. Er wartet verzweifelt auf fremde Hilfe, die ihn aus einer Hölle befreien soll, die nur in seiner Psyche existiert. Dabei könnte er sich selbst aus dem seelischen Morast freikämpfen, wenn er seine Haltung änderte. Nach der Diagnose des amerikanischen Psychiaters Viktor Frankl ist ein existenzielles Vakuum die Wurzel allen Übels. Nach Frankl gehört es zum Wesen menschlichen Daseins, dass es über sich selbst hinausweist, auf einen Sinn, den es zu erfüllen gilt. Erfüllte menschliche Existenz ist charakterisiert durch ihre Selbsttranszendenz. Je mehr es dem Menschen um egozentrierte Lust geht, desto mehr vergeht sie ihm auch schon. Und je mehr er nach Glück jagt, desto mehr verjagt er es. In Wirklichkeit ist der Mensch nicht darauf aus, glücklich zu sein, sondern Grund hierfür zu haben. Was er tatsächlich will, ist es eben, diesen Grund zu finden. Glück muss erfolgen, es kann nicht unmittelbar angestrebt werden. Selbsttranszendenz, die ein existenzielles Vakuum mit Lebenssubstanz erfüllt, geschieht stets in der Hingabe an ein anderes, sei dies ein Mensch, die Kunst, die Wissenschaft, eine Idee, die Natur oder die religiöse Wirklichkeit. Kennzeichen wahrer, selbstvergessener Hingabe, sei dies Liebe oder ein anderer Akt der Erkenntnis, ist die beglückende Kreativität, die sie auslöst, und das sichere Gefühl, an einem sinnerfüllten Ganzen teilzuhaben. Dieses lebendige Ganze in einem scheinbar abgegrenzten Bereich ist auf eine Weise, die vielen Menschen zeitlebens verborgen bleibt, mit dem größten Ganzen verbunden, dem Universum als Kosmos im altgriechischen Sinne. Die Kreativität, die durch Hingabe entsteht, hat stets kosmische Wurzeln. Dies gilt insbesondere für die religiöse Hingabe. Wo sich Religion als lebendige Wirkkraft entfaltet, hat sie Rückbezug auf den lebendigen Kosmos. So hat der Theologe Schleiermacher die persönliche Erfahrung der Religion als Anschauen und Erfühlen des Universums definiert. Dieser existenzielle Gesamtzusammenhang lässt sich umfassend nur durch eine kosmische Erkenntnistheorie erfassen, welche die Evolution des Kosmos als Vorgeschichte jedes Individuums erkennt, sei dies eine Galaxie, eine Sonne, ein Planet, ein Mond, ein Mensch, eine Zelle oder ein Elementarteilchen. Die Entwicklungslinien aller dieser kosmischen Körper und Systeme, einschließlich des Menschen, treffen sich im mehr als 13 Milliarden zurückliegenden Ausgangspunkt der Expansion und Evolution des Wachstums des Universums, den Georges Lemaître sinnfällig das kosmische Ei genannt hat. Alle existierenden Seinsformen sind kosmische Verwandte, deren gemeinschaftlichem Ursprung vielfältige Wechselbeziehungen entsprechen, die das gesamte Universum als unvorstellbar komplizierten Organismus erscheinen lassen, in welchem alles mit allem zusammenhängt. Seitdem wir wissen, dass solche komplexen Funktionsnetze von Systemgesetzen beherrscht werden, deren Bedeutung sich nur erschließt, wenn das vernetzte System als Ganzheit untersucht wird, ist es hoffnungslos geworden, die Zusammenhänge im Universum rechnerisch erfassen zu wollen. So macht zum Beispiel die verschwindend geringe Gravitationskraft, die von einem winzigen Elektron, Sie haben gehört, es hat eine ungeheuer geringe Masse, ein 1836. der Masse des Protons, und ein Proton ist auch eine Winzigkeit, also die Gravitationskraft, die von einem winzigen Elektron am Rande des Universums ausgeht, also viele Lichtjahre von hier entfernt, 13 Milliarden Jahre in der Vergangenheit, so könnte man es auch ausdrücken, von diesem Elektron geht eine Gravitationskraft aus, die die Bewegung irdischer Sauerstoffmoleküle vom 56. Zusammenstoß an schon unberechenbar macht. Und dabei muss man wissen, dass ein Sauerstoffmolekül in der Atmosphäre während einer Sekunde milliardenfach mit anderen Sauerstoffmolekülen zusammenprallt. Und nun fangen Sie an zu rechnen. Der bereits erwähnte Philosoph Schleiermacher, der zugleich Theologe war, hat in seinen berühmten Werken über die Religion und der christliche Glaube die persönliche, reale Erfahrung der Religion auf ein Existenzialverhältnis zum Universum bezogen und Offenbarung, das passt eigentlich sehr gut in die Thematik hinein, Offenbarung als jede ursprüngliche und neue Mitteilung des innersten Lebens des Weltalls an den Menschen definiert. Also eine sehr allgemeine Definition. Der amerikanische Weise Emerson hat ähnliche Formulierungen gefunden. Théilliard de Chardin's Werk ist ohne die Verknüpfung von Religion und Kosmos nicht zu denken. Für Menschen, die mit solchen Gedankengängen nicht vertraut sind, ist es eine seltsame Erscheinung, dass Wissenschaftler, insbesondere Naturwissenschaftler wie Blaise Pascal, extrem rationalistische Denker und zugleich ausgesprochene Mystiker sein können. Aber kosmische Religiosität ist geradezu ein Kennzeichen kreativer Menschen. Sie haben ihre Wurzeln im Kosmos. Albert Einstein ist ein Beispiel hierfür. In seinem Buch Mein Weltbild hat er gesagt: Ich behaupte, dass die kosmische Religiosität die stärkste und edelste Triebfeder wissenschaftlicher Forschung ist. Nur wer die ungeheuren Anstrengungen und vor allem die Hingabe ermessen kann, ohne welche bahnbrechende wissenschaftliche Gedankenschöpfungen nicht zustande kommen, vermag die Stärke des Gefühls zu ermessen, aus dem allein solche dem unmittelbar praktischen Leben abgewandte Arbeit erwachsen kann. Nur wer sein Leben ähnlichen Zielen hingegeben hat, besitzt eine lebendige Vorstellung davon, was diese Menschen beseelt und ihnen Kraft gegeben hat, trotz unzähliger Misserfolge dem Ziel treu zu bleiben. Es ist die kosmische Religiosität, die solche Kräfte spendet. Können wir das erste Dia sehen? Künstler, können wir vielleicht noch etwas Licht lassen? Ich glaube, wir können trotzdem noch etwas mehr, bitte. Wir haben hier mit einem Vortrag zu tun, der von Licht handelt. Das ist der Kern. Und deswegen müsste es etwas heller sein. Geht es noch etwas heller? Ja, noch etwas bitte. So, ja, so ist es gut. Künstler, die Avantgardisten der Kreativität, waren sich dieser Zusammenhänge stets bewusst. Der Karmeliter Fra Filippo Lippi, ein Kollege des Herrn, der neben mir steht, auch ein Mönch, hat ihn als Maler dargestellt. In diesem Bild Anbetung des Kindes und der heilige Bernhard ist das Haupt Gottvaters von einer Aura von Sternen umgeben und der Zusammenhang mit der irdischen religiösen Szene wird durch Lichtemanation des Heiligen Geistes dargestellt. Beethoven, also auch ein Künstler, hat seine kosmische Religiosität durch Musik ausgedrückt. Sie haben darüber ja schon etwas während dieses Kongresses gehört. Er hat aber auch gesagt: Wenn ich am Abend den Himmel staunend betrachte und das Heer der ewig in seinen Grenzen schwingenden Lichtkörper, Sonnen und Erden genannt, dann schwingt sich mein Geist über diese so viele Millionen Meilen entfernten Gestirne hin zur Urquelle, aus der alles Erschaffene strömt und aus der ewig neue Schöpfungen erwachsen. Hermann Hesse hat sein kosmisches Bewusstsein mit folgenden Worten ausgedrückt: Die Zeit vergeht und die Weisheit bleibt. Sie wechselt ihre Formen, aber sie beruht zu allen Zeiten auf demselben Fundament, auf der Einordnung des Menschen in den kosmischen Rhythmus. Mystiker, das wird Ihnen bekannt vorkommen, Mystiker haben schon immer gewusst, dass die Wirklichkeit nur als lebendige Einheit von kosmischer Dimension erfasst werden kann, die schützend alles einhegt, was im Kosmos enthalten ist. Die hier gezeigte mittelalterliche Vision der Hildegard von Bingen, Teil ihres Liber Divinorum Operum Simplicis Hominis, ist ein beeindruckendes Beispiel. In ihrer Schrift Die göttlichen Werke hat sie auch mit Worten die parallele Entwicklung von Sein und Werden in Mikrokosmos und Makrokosmos dargestellt. Zu einer Zeit, als diese Begriffe kaum geprägt waren, jedenfalls nicht im heutigen Sinne. Diese Gedanken kehren in moderner Form in der von Ludwig von Bertalanffy begründeten Systemtheorie und in dem Werk von Erich Jansch wieder, also Naturwissenschaftlern. Eindrucksvoll ist die mystische Lyrik der Hildegard von Bingen, die meisten nicht kennen. Hier ein Beispiel: Alles durchdringst du, die Höhen, die Tiefen und jeglichen Abgrund, du bauest und bindest alles. Du auch führest den Geist, der deine Lehre dringt ins Weite. Wie ist Weisheit in ihn und mit der Weisheit die Freude? Die Erfahrung lebendiger Wirklichkeit als unauflösliche kosmische Ganzheit kehrt in allen Berichten von Mystikern wieder. Weiteres Kennzeichen der Ganzheitsschau ist ein kosmisches Urlicht, ein nominales Bindeglied schöpferischer Entitäten, das von jeglichem Materiellen nicht verschieden ist, das in der zergliederten Erscheinungswelt beobachtet werden kann. Die Schöpfungsenergie, die in diesem Licht steckt, ergreift den Mystiker im tiefsten Seelengrund, versetzt ihn in Schwingungen, wie nichts in der materiellen Welt schwingt, und füllt ihn mit Schöpferkraft, die ihn verwandelt und ihn treibt, selbst schöpferisch zu wirken. Der Theologe und Physiker Newton, und dies ist kein Widerspruch, suchte bei seinen alchemistischen Experimenten, und das war sein Hauptlebensinhalt, von seinen Schriften beziehen sich vielleicht ein Fünftel auf Naturwissenschaften, und der Rest hat mit Mystik, Alchemie und dergleichen zu tun. Also der Theologe und Physiker Newton suchte bei seinen alchemistischen Experimenten nach Trägern dieses noumenalen Lichts, die nicht nur Erkenntnis ausstrahlen, sondern auch eine Persönlichkeitswandlung bewirken. Wir kehren noch einmal zu diesem Bild von Lippi zurück. Es soll das, was ich hier mit Worten sage, als Bild begleiten. Lichterfahrungen stehen im Zentrum der verschiedenartigsten Originalzeugnisse mystischer Erfahrung aus allen Zeitaltern. Ein Gedicht Laozes. Leer der Geist, das Wesen Gott geöffnet, lebe ich in der Stille. Das Leben steigt und fällt. Es ist Geburt, Wachstum und Wiederkehr, ein rhythmischer Bogen von Quelle zu Quelle. Im Rhythmus liegt Gelassenheit und stille Unterwerfung. Hingabe der Seele bedeutet Friede, Aufgehen in der Ewigkeit und damit das große Licht. Plotin, der Gnostiker, hat gesagt, das Höchste strahlt über allem Erkennbaren. Der Suchende wird plötzlich emporgerissen und auf den Kamm der Woge des Geistigen gehoben. Er schaut, er weiß selbst nicht wie. Die Vision überflutet seine Augen mit Licht, aber er sieht nichts anderes. Das Licht selbst ist die Vision. Schauen und geschaut werden ist eins. Das Geschaute und der Schauende sind eins. Bewusstes wird ausgelöscht. Alles geht im Strom der Liebe, in der höchsten Seligkeit des Entrücktseins unter. In dieser Hingerissenheit liegt höchstes Glück. Plotin hat aus dieser Erfahrung, nicht aus irgendwelchen Denkwelten, eine Metaphysik des Lichtes entwickelt. Dass der Geist sich ganz dem einen überlässt, das heißt, dass er nicht etwas denkt, macht die ekstatische Einung erst möglich. In ihr ist die Bezogenheit von Denken und Gedachten, Sehen und Gesehenem aufgehoben. Sehen und Gesehenes sind unmittelbare, in sich ununterschiedene Einheit, Licht. Und dieses Licht hat er besonders hervorgehoben. Der Mittelpunkt des Schauenden verbindet sich im Augenblick der Schau mit dem Mittelpunkt des Weltkreises. Weil aber der Geist als Nichtgeist diese Einung erfährt und in ihr jedes Unterschiedene aufgehoben ist, ist die Schau schwer zu sagen. Simeon, der neue Theologe, der ungefähr um 1040 lebte, hat das so formuliert: Ich schaue das wahrhaft seiende Licht und alles Licht des Schöpfer. Nun bin ich in Wahrheit ganz da, wo das Licht allein und einfach ist. Hildegard von Bingen hat in einem Brief an den Mönch Wiebert geschrieben, ich war kaum 3 Jahre alt, das hat also mit der Entwicklungsreife nichts zu tun, war kaum 3 Jahre alt, als mich eine solche Fülle inneren Lichts durchgoss, dass ich in meinem Herzen erzitterte. Ich fand aber keine Worte, um das, was mir begegnete, auszusprechen. Meister Eckhart darf nicht fehlen. Also muss sich der Mensch abkehren von den geschaffenen Dingen, muss ihrer frei und ledig werden in der Abgeschiedenheit und Gelassenheit, denn soweit du das tust, so wirst du geeint und beseligt in dem Fünklein der Seele, das weder Zeit noch Raum je berührte. Dieser Funke widersagt allen Kreaturen und will nichts als Gott unverhüllt, wie er in sich selbst ist. Es will in den einfältigen Grund, in die stille Wüste, in die nie Unterschiedenheit hineinlugte, weder Vater noch Sohn noch Heiliger Geist. Für einen Theologen eine kühne Aussage. In dem Innersten, wo niemand daheim ist, dort erst genügt es diesem Licht, und darin ist es innerlicher als in sich selbst. Denn dieser Grund ist eine einfältige Stille, die in sich selbst unbeweglich ist. Von dieser Unbeweglichkeit werden aber alle Dinge bewegt. Und an anderer Stelle hat Eckhart gesagt, Gott ist Vater des Lichts. Eckhart berichtet auch in seinen Predigten von einer jungen Nonne, Schwester Katrei, die ihm jubelnd entgegensprang. Herr, freut euch mit mir, ich bin Gott geworden. Was ich gefunden habe, das kann niemand in Worte fassen. Ich bin da, wo ich war, bevor ich wurde. Da ist bloß Gott, Gott. Jakob Böhme, der teutonische Philosoph, hat in seinem Werk Aurora geschrieben, es war wie eine geheimnisvolle Geburt mitten im Tode. Es war wie eine Auferstehung von den Toten. Die Augen meines Geistes waren aufgetan und ich sah Gott in wunderbarem Lichte. Das innerste Wesen aller Dinge war erleuchtet und von da an konnte ich Gott in allem erkennen, was da ist, in den Tieren, in den Pflanzen, in den Gräsern. Ich verstand, was Gott ist und wie er ist. Mystische Erfahrung ereignete sich nicht nur in unzugänglicher, ferner Vergangenheit, im brennenden Dornbusch, den Moses sah, im Blitzstrahl geistigen Lichts, der Saulus von Pferde warf und ihn zum Paulus wandelte. Die neuzeitlichen Künstler Blake und Van Gogh wussten vom kosmischen Licht. Man sehe sich aus diesem Blickwinkel das letzte Selbstporträt Van Goghs an, die Kirche in Auvers, das Kornfeld mit Zypressen und vor allem die Sternennacht. Simmel, Wittgenstein, der ja gerade eben erwähnt wurde, Jaspers, Heidegger, Hofmannsthal, Broch, Rilke, Kafka, Buber, Jünger, Kandinsky und Klee, um nur einige zu nennen, waren oder sind Mystiker. Der Hauptgegenstand des Romans Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil, das müsste Österreicher interessieren, ist Mystik. Literaturwissenschaftler haben in diesem Werk 247 versteckte mystische Zitate gefunden, alle aus Martin Bubers Texten. Auch moderne Menschen, die der Kreativität nicht so nahe sind wie Künstler, haben mystische Zeugnisse abgelegt. Dr. Bucky, ein berühmter kanadischer Psychiater des 19. Jahrhunderts, berichtet über eine mitternächtliche Fahrt mit einem Pferdegespann. Plötzlich, ohne die geringste Warnung, sah ich mich in eine flammendfarbige Wolke gehüllt. Einen Augenblick glaubte ich, es brenne irgendwo in der Nähe, in der Stadt. Dann wusste ich, das Feuer war in mir selbst. Es überkam mich ein Gefühl der Freude, die gepaart war mit einer inneren Erleuchtung, die nicht zu beschreiben ist. Ich glaubte nicht nur, sondern sah buchstäblich, dass die Welt nicht aus toter Materie zusammengesetzt ist, sondern sich als lebendige Wirklichkeit darstellt. Ein tiefes Gefühl ergriff mich, dass im Kosmos alles mit allem zusammenwirkt, dass der fundamentale Urgrund das ist, was wir Liebe nennen. Diese Vision währte nur ein paar Sekunden, aber die Erinnerung daran und die Gewissheit der Realität dessen, was mir da vermittelt wurde, ist mir über das Vierteljahrhundert geblieben, das seitdem verstrichen ist. Ich wusste im tiefsten Inneren, was die Vision enthüllte, war wahr. Frank Townsend, ein englischer Lyriker, hat so etwas wunderbar beschrieben. Ich müsste eigentlich den englischen Text vorlesen, ich habe ihn aber ins Deutsch übersetzt. Solches geschah mir plötzlich. Eines Tages, als ich in einer Stadt im Osten wandelte, wurde meine Umgebung wie von innerem Licht erhellt. Und in diesem Augenblick erkannte ich in meinem Inneren das Walten des Universums, erkannte meinen Platz darin, wusste, dass ich unsterblich bin. Ich verstand den Sinn des Lebens und mein Verbundensein mit der Erde. Ich schöpfte meine Einsicht aus der gleichen Quelle, aus der Lao Tse und Buddha, die ihre schöpften. Und ich weiß es. Diese Erkenntnis ist unverrückbar. Auch meines Leibes Tod kann ihr nichts anhaben. Ich weiß, dass ich in dieser Erkenntnis unsterblich bin. Ich weiß, dass sie in dir wohnt wie in mir und ihre Entfaltung harrt. Und ich weiß, dass sie dir nicht sagbar ist. Sie liegt in dir und die Stunde ihres Erwachens kannst du nicht wählen. Ich bin Gott, in mir brennt ein Funken des Lebens, der gibt seine Kraft weiter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der amerikanische Zeitgenosse Wilhelm Hurst hat Folgendes erlebt. Es geschah in einer Dorfkirche, als das Te Deum angestimmt wurde. Das Kirchenschiff füllte sich mit einem violetten Lichtnebel, verschieden von allem, was es in der körperlichen Welt gibt. Ich sah nicht nur mit meinen Augen, sondern mit meinem ganzen Körper gleichzeitig. Ich wurde von Frieden und einem unbeschreiblichen Glücksgefühl durchdrungen. Zugleich breitete sich ein goldener Glanz aus, ein unbeschreibliches Licht, als dessen äußerer Rand jetzt der violette Lichtnebel erschien. Das blendende Goldlicht brach aus einer gewaltigen Kugel im Zentrum hervor. Noch wunderbarer als diese Strahlen und Wogen von Licht empfand ich, dass die gesamte Lichtsphäre und selbst die ungeheure Kugel im Zentrum mit Formen des Lebendigen erfüllt waren. Ein einziger zusammenhängender Organismus erfüllte den endlosen Raum und doch setzte er sich zugleich aus unendlich vielen individuellen Existenzen zusammen. Ein Professor der Mathematik in Kapstadt hat Folgendes formuliert. Vor mir, über mir, um mich und doch zugleich in mir glänzte das archetypische Licht. Es gibt kein wirklicheres Licht, denn dieses Licht macht anderes Licht erst zu Licht. Es ist kein flaches, materielles Licht, sondern das schöpferische Licht des Lebens selbst. Es ist die Wurzel alles anderen Lebens. In diesem Zeugnis eines geschulten modernen Denkers tritt die kreative Funktion dieses kosmischen Urlichts besonders deutlich hervor. Moderne Naturwissenschaft und Mystik schließen sich nicht aus. Im Gegenteil, kreative Naturwissenschaftler wie Planck, Einstein, Pauli, Heisenberg und von Weizsäcker stehen der Mystik viel näher als manche heutigen Philosophen und insbesondere Theologen, die das Christentum oft mit dem Marxismus verwechseln. Karl Friedrich, Sie sehen, das findet selbst bei Theologen Beifall. Karl Friedrich von Weizsäcker hat in seinem Buch Der Garten des Menschlichen gesagt, die Einheit der Natur, die uns die Naturwissenschaft zu sehen lehrt, ist eine Spiegelung der Einheit, um die es in der Meditation geht. Von Weizsäcker hat sich selbst zu einer mystischen Erfahrung bekannt, wenn auch mit knappen Worten. Da wusste ich im Blitz, ja, das ist es. Das Wissen war da und in einer halben Stunde war alles geschehen. Im Flug waren die Schichten, die Zwiebelschalen durchstoßen. Seligkeit ohne Tränen. Ich wusste nun, welche Liebe der Sinn irdischer Liebe ist. Ich war jetzt ein völlig anderer geworden, der ich immer gewesen war. Ein sehr nüchterner Biochemiker, Erwin Chagraff, man muss von ihm naturwissenschaftliche Arbeiten gelesen haben, um das richtig zu ermessen zu können, was jetzt kommt, hat seiner eben herausgekommenen Autobiografie folgendes Gespräch mit einem fiktiven Partner hinzugefügt, EC, also Erwin Chagraff. Als ich jung war, war Hoffnung der Mittelpunkt meiner Welt. Es war nicht eine Hoffnung auf irgendetwas Bestimmtes, Bestimmbares. Es war die Hoffnung, dass über den Wolken oder sogar über dem blauen Sommerhimmel eine unglaubliche Wesenheit ist, ein ewiges darüber hinaus von unvorstellbaren Möglichkeiten. Es war die Gewissheit, dass, wenn meine Seele in einer finsteren Nacht war, das Einzige, was zu ihr kommen konnte, Licht war und dass dies geschehen werde. KS, Abkürzung für körperlose Stimme, also eine naturwissenschaftliche Glyphe, ist es geschehen? EC, ja. KS, Könntest du etwas aufschlussreicher sein? Wie kann ich mit San Juan de la Cruz konkurrieren? Bei dem, wovon ich jetzt spreche, versagen die Zeitwörter ihren Dienst. Es ist das Ende menschlicher Grammatik und auch das Ende menschlicher Sprache. Die Entgötterung der Welt begann mit dem Verschwinden der Ideogramme. Gott ist nicht, wie ein Tisch ist. Wirklich, ich kann nicht mehr sagen. Auch Arthur Koestler, dem Schriftsteller und Naturwissenschaftler, wird Nüchternheit und Vermögen zu unbestechlicher Analyse nachgesagt. In seinen gesammelten autobiografischen Schriften hat er ein mystisches Erlebnis geschildert, das ihn überwältigte, als er sich als zum Tode Verurteilter in seiner Gefängniszelle in Sevilla mit Euklids Beweis für die Unendlichkeit der Folge der Primzahlen befasste. Das, was er geschrieben hat. Das Unendliche ist wie eine mystische, in Nebel gehüllte Masse, und doch war es möglich, etwas darüber zu erfahren, ohne sich in verschwommenen Unklarheiten zu verlieren. Die Bedeutung dieser Erkenntnis schlug über mir zusammen wie eine Welle. Die Welle war einer artikulierten verbalen Einsicht entsprungen, die sich aber verflüchtigt hatte und nur einen wortlosen Niederschlag zurückließ, einen Hauch von Ewigkeit, ein Schwingen des Pfeils im Blauen. Ich muss so einige Minuten verzaubert dagestanden haben in dem wortlosen Bewusstsein, das ist vollkommen, vollkommen. Dann wurde mir, als glitte ich auf dem Rücken liegend in einem Fluss des Friedens unter Brücken des Schweigens. Ich kam von nirgendwo und trieb nirgendwo hin. Dann war weder der Fluss mehr da, noch ich. Das Ich hatte aufgehört zu sein. Sehr aufschlussreich ist der Kommentar, den Koestler dieser Schilderung hinzugefügt hat. Wenn ich sage, das Ich hatte aufgehört zu existieren, so beziehe ich mich auf ein konkretes Erlebnis, das in Worten so wenig ausdrückbar ist, wie die Empfindungen, die durch ein Klavierkonzert ausgelöst werden, das aber genauso wirklich ist, nein, sehr viel wirklicher. Tatsächlich ist sein wichtigstes Kennzeichen der Eindruck, dass dieser Zustand viel realer ist als irgendein zuvor erlebter, dass zum ersten Mal die Schleier gefallen sind und man in Berührung gekommen ist mit der wirklichen Wirklichkeit, der geheimen Ordnung der Dinge, die im Normalfall schichtenweise von Unerheblichkeiten überdeckt ist. Was diese Art von Erlebnissen, von Verzauberungen des Gemüts durch Musik, Landschaft oder Liebe unterscheidet, ist, dass sie einen ausgesprochen sinnvollen, im Kantschen Sinne nominalen Inhalt haben. Er ist sinnvoll und fassbar, aber nicht in Worten. Verbale Umschreibungen, die ihm am nächsten kommen, sind ungefähr die Einheit und die innere Verbundenheit alles Existierenden, eine gegenseitige Abhängigkeit wie jene von Gravitationsfeldern oder kommunizierenden Röhren. Das Ich hört auf zu existieren, weil es durch eine Art geistige Osmose mit dem universalen Sein in Verbindung getreten und darin aufgegangen ist. Als Abschluss dieser Zeugnisse, die nur eine Auswahl darstellen, die ich zum Teil aus anderen Sprachen übersetzt habe, ein weiterer Amerikaner aus unserem Jahrhundert, Warner Allen. Es geschah zwischen zwei aufeinanderfolgenden Noten der 7. Symphonie von Beethoven. Ich sah ein silbernes Licht, das die Form eines Kreises annahm, der ein helleres Zentrum einschloss. Der Kreis wurde zu einem Lichttunnel, der seinen Ursprung in einer weit entfernten Sonne hatte und in das Herz des Selbst mündete. Während ich schnell, aber sanft durch den Lichttunnel getragen wurde, wandelte sich das Licht von Silber zu Gold. Ich zog Kraft aus einem unbegrenzten Meer von Energie. Ich war erfüllt von Frieden. Der Glanz wurde noch intensiver und ich kam zu einem Punkt, wo Zeit und Bewegung aufhörten zu existieren. Ich ging ein in das Licht des Universums, in die kosmische Wirklichkeit, die im Feuer der Selbsterkenntnis strahlt. Ich ging wie ein Tropfen Quecksilber im Ganzen unter, bewahrte dennoch meine getrennte Existenz wie ein Sandkorn in der Wüste. Frieden, der alles Vorstellbare übertrifft, und pulsierende kreative Energie sind im Zentrum, dort, wo sich die entgegengesetzten Polaritäten versöhnen. Mystik ist nach Martin Buber stärkster Ausdruck der Lebensbejahung und positiven Genialität. Und deshalb habe ich dieses Thema gewählt. Die Biografien großer Mystiker zeigen, wie stark die kreativen Energien sind, die durch die Einung von Mikrokosmos und Makrokosmos erschlossen werden. Entscheidend ist dabei der kreative Anstoß. Jeder Mystiker reagiert darauf in seiner individuellen Weise im Rahmen seiner Anlagen und entsprechend der Qualität der jeweiligen Raumzeit. Damit setzt er für andere Menschen ein Beispiel erfüllten Lebens und menschlichen Glücks. Nur wer kreativ ist, gewinnt Lebensfülle. Dies gilt in besonderem Maße, wenn der Mensch seiner kosmischen Aufgabe gerecht wird, wenn er tut, was seinem Wesen und seiner individuellen Begabung entspricht, sei dies in der Menschenliebe, in der Kunst oder in der Wissenschaft. Die Weigerung des modernen Massenmenschen, seine kosmische Funktion zu erfüllen, ist Hauptursache seiner Existenzangst und seiner Negativität. Johannes vom Kreuz, der schon mal zitiert wurde, hat gesagt: Widerstrebt nichts mehr dem göttlichen Willen, findet eine Umwandlung zu Gott durch die Liebe statt. Unter göttlichem Willen in diesem Sinne kann verstanden werden, dass jeder Mensch, der in seiner jetzigen Form erstmalig im Universum erschienen ist und nie wieder so konstelliert im Kosmos verkörpert sein wird, alle Kräfte und Begabungen, die ihm mitgegeben worden sind, zur Entwicklung bringt, zu seiner Erfüllung und zum Nutzen anderer kosmischer Entitäten. Chuang Tse, ein Schüler Lao Tzes, hat über die insoweit beispielhafte Funktion der Mystiker gesagt: Die Menschen der höchsten Geistigkeit steigen zum Licht auf. Sie bringen die Kräfte, mit denen sie begabt sind, zum Äußersten empor und lassen nicht eine einzige Eigenschaft unerschöpft. Für Newton, der sich eingehend mit der Mystik auseinandergesetzt hat, war die Unio Mystica nicht der Höhepunkt, sondern der Anfang der Aufgabe des Individuums, begrifflich zu formen, was im wissenden Gefühl vom Ganzen erahnt wurde. Marc Chagall hat dies anders ausgedrückt, kürzer: Meine Arbeit ist mein Gebet. In diesem Zusammenhang gehört auch ein Gedicht Einsteins, das wenig bekannt ist. Seht die Sterne, die da lehren, wie man soll den Meister ehren. Jeder folgt nach seinem Plan, ewig schweigend seiner Bahn. Am schönsten hat diese Erkenntnis Martin Buber zum Ausdruck gebracht. Ich zitiere: Wie die Ekstase der Mystiker nicht das Hereinbrechen eines Unerhörten war, was die Seele überwältigt, sondern Einsammlung und tiefstes Quellen und eine Vertrautheit mit dem Grunde, so lag auf ihnen das Wort nicht wie ein treibender Brand, es lag auf ihnen wie die Hand des Vaters, und so lenkte es sie, das Erlebnis einzutun, nicht als Ereignis in das Getriebe, nicht als Bericht in die Kunde der Zeit, sondern es einzutun in die Tat ihres Lebens, es einzuwirken in ihr Werk, daraus neu zu dichten den uralten Mythos und es so hinzusetzen, nicht als Ding zu den Dingen der Welt, sondern als einen Stern zu den Sternen des Himmels. Wird sich der Mensch seiner kosmischen Wurzeln bewusst, so eröffnet sich für ihn eine unerschöpfliche Quelle der psychischen Energie und Inspiration. Der Komponist Brahms hat kurz vor seinem Tode erklärt, mit der Auflage, dass dies nicht vor 50 Jahren veröffentlicht werde, also 50 Jahre nach seinem Tod, wie Beethoven zu erkennen, dass wir eins sind mit dem Schöpfer, ist ein wunderbares, ehrfurchtgebietendes Erlebnis. Sehr wenige Menschen gelangen zu dieser Erkenntnis, weshalb es so wenige große Komponisten oder schöpferische Geister auf allen Gebieten menschlichen Bemühens gibt. Über dies denke ich nach, bevor ich zu komponieren anfange. Ich spüre unmittelbar danach Schwingungen, die mich ganz durchdringen. Sie sind der Geist, der die inneren Seelenkräfte erleuchtet. Dann fühle ich mich fähig, wie Beethoven von oben inspirieren zu lassen. Vor allem wird mir in solchen Augenblicken die ungeheure Bedeutung des von Gott berauschten Nazareners bewusst. Ich und der Vater sind eins. Nicht ich, sondern der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Die Schwingungen nehmen die Form bestimmter geistlicher Bilder an, nachdem ich meinen Wunsch bezüglich dessen, was ich möchte, formuliert habe, um etwas zu komponieren, was die Menschheit aufrichtet und fördert, etwas von dauerhaftem Wert. Ich betrachte Mystiker als Kollegen. Mystiker sind Forscher, die in eine verborgene Wirklichkeit eindringen. Ihre Forschungsprotokolle bezeugen, dass der Mensch unverlierbarer Teil einer urlebendigen kosmischen Ganzheit ist, die ihn mit ihrem Schöpfungsgrund trägt und ihm ihr kreatives Potenzial aufschließt, wenn er sich nicht vom Kosmos abschließt. Nach den Worten Ramakrishnas ist Gott in allen Menschen, aber nicht alle Menschen sind in Gott. Darum leiden sie und spüren unbegründete Existenzangst. Vertraut der Mensch auf die Ergebnisse der Forschungsarbeit der Mystiker, überträgt sich auf ihn die unerschütterliche Sicherheit dessen, der sich in einer lebendigen Ganzheit geborgen weiß. Die Sonne, die in der Vision des Amerikaners Warner Allen als Ausgangspunkt der Lichtbrücke zur Seele dieses Mystikers erschien, weist deutlich auf den kosmischen Charakter der Beziehung zur Ganzheit hin. Die Sonne, ein kosmischer Lichtträger, spielt bei Erscheinungen inneren Lichts eine existenzielle Rolle. Sonnen sind, wie wir wissen, auch in der physikalischen Welt Lichtstrahler. Sie sind selbst schöpferisch, wie ich vor 3 Jahren in einem Vortrag mit dem Titel Funktionen kosmischer Organismen, Schwingungen der Sonne und irdische Resonanzen in diesem Kreise dargelegt habe. Sonnen strahlen nicht nur Energie, sondern auch strukturerhaltende Informationen, deren Quantität sogar mit den Formeln der Informationstheorie berechnet werden kann. Die Quantität, nicht die Qualität. Diese Auferstehung, gemalt von Matthias Grünewald, deutet den von Mystikern beschriebenen Zusammenhang zwischen kosmischen Lichtträgern, unauslöschlichem Leben und Kreativität mit künstlerischen Mitteln besser an, als dies mit Worten möglich wäre. Dabei handelt es sich nicht nur um symbolische Entsprechungen, wie professionelle Kunstinterpreten oft meinen, sondern um Realbezüge, die für Mystiker gewissere Wirklichkeit sind als die physikalische Außenseite der Welt, die wir mit unserem Hirn mehr konstruieren als abbilden. Schon der Rigveda versichert, dass die Sonne der Atman, das Selbst aller Dinge sei. Nach der Chandogya Upanishad ist sie das Tor zur Welt. Für Proklus war die Sonne die Königin des Geistfeuers. Simeon, der neue Theologe, berichtet, jenes aber ist ein geistiges, unermesslich und unerschöpflich und geht drinnen in meinem Herzen auf wie eine Sonne oder runde Sonnenscheibe. Und an anderer Stelle, und in der Mitte meines Herzens erschien er wie das Licht einer kreisrunden Sonne. Jakob Böhme betont in seiner Aurora ebenfalls die kosmische Funktion der Sonne. Hier merke das große Geheimnis Gottes. Die Sonne ist aus allen Sternen geboren und ist das Licht aus der ganzen Natur genommen und scheint wieder in die ganze Natur dieser Welt und ist mit den anderen Sternen verbunden, als wäre sie mit allen Sternen ein Stern. Mechthild von Magdeburg bittet in einem Gedicht, Christus, sende mir die heiße Sonne deiner lebendigen Gottheit. Und Teresa von Avila sprach vom hellen Sonnenlicht der übernatürlichen Erleuchtung und in ihrem Werk Die innere Burg heißt es, unbestreitbar zeigt sich, dass im Inneren jemand ist, der Leben gibt diesem Leben und dass da eine Sonne ist, aus der ein großes Licht kommt. Die heilige Marina von Escobar berichtet, als ich mein Bewusstsein wiedererlangte, sah ich gleichsam eine göttliche und überhimmlische Sonne, die mit den schönsten und lieblichsten Strahlen die Höhen ringsherum beleuchtete, wobei meine Seele von diesen Strahlen getroffen, gleichsam mit ihr verschmolz. Ignatius von Loyola erfuhr Christus als Sonne und Nikolaus von der Flüe schrieb in einem Brief, aber das Licht von oben, die Gnade, leuchtet wie die Sonne und übertrifft an Glanz, Klarheit und Reinheit alle anderen Lichter. Bei Johannes Ruysbroeck heißt es, mit offenen, verklärten Augen schauen sie die Sonne in ihrer Klarheit, denn sie sind überflutet und durchschwemmt von der Gnade Gottes. Die alten Ägypter drückten dies in Hymnen an die Sonne ähnlich aus.